Guten Tag. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind als Gemeinde in einer Predigtreihe zu den Psalmen. Psalmen sind Gebete im Alten Testament, sehr vielseitig, decken ganz viele menschliche Gefühlsregungen ab. Und den Psalm, den wir uns heute anschauen, das ist eigentlich ein Gebet des Friedens, so haben wir das mal genannt, ein Gebet des Friedens. Ich weiß nicht, wie viel Frieden du in deinem Herzen hast im Moment. Ich bin mit diesem Psalm erst so richtig in Berührung gekommen vor einigen Monaten, als ich einen Artikel über Psalm 131 gelesen habe. Und manches, was ich heute Morgen hier vorne sage, ist sehr stark inspiriert durch diese Lektüre. Wenn wir Psalm 131 lesen, dann könnten wir fast sagen, es ist so eine Art Lauschen. Wir hören jemandem intensiv zu, der von sich sagen kann, ich habe gelernt, gelassen zu sein. Und Frieden zu haben. Ich habe das gelernt. So jemandem hören wir zu in Psalm 131. Und als ich mich näher mit dem Psalm beschäftigt, habe ich gemerkt, das ist das, was ich will. Für mich, was ich brauche für mein Leben. Gelassenheit und Frieden. Meine Frau muss heute arbeiten, deswegen kann ich wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von zu Hause. Ihr verratet mich nicht. So, typisch bei uns, meine Frau freut sich auf ein gemütliches Frühstück mit mir. Und wir sitzen am Küchentisch und nach gefühlten 30 Sekunden stehe ich auf und fange an, in der Küche auf- und abzulaufen. Und weil wir so Dielenboden haben, so Holzboden, das knarzt und quietscht dann so, während ich so auf- und abgehe. Nicht gerade das, was sich meine Andrea unter einem gemütlichen Frühstück vorstellt, aber sie merkt sofort, wenn ich da anfange, so auf- und ab, sie merkt sofort, Da ist Unfriede in Philipps Herz. Da ist keine Gelassenheit. Keine Ahnung, worüber er sich jetzt schon wieder einen Kopf macht. Aber gelassen ist er nicht. Er ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Und ich gehe davon aus, dass ihr das kennt aus eurem Leben. Dieser Krieg der Gedanken in euch drin. Dieses Toben von allen möglichen Sorgen und Ängsten und Gedanken und diese Unruhe, diese Rastlosigkeit. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, es ist fast alltäglich. Es ist fast alltäglich. Und die Frage ist, woher kommt dieser Unfrieden? Woher kommt diese Unruhe? Und was können wir tun, um Gelassenheit und Frieden zu finden? Das sind die Fragen, die Psalm 131 beantwortet. Und wir schauen uns diesen sehr kurzen Psalm jetzt mal zusammen an. Ihr habt es in eurem Programmheft auf der linken Innenseite, Psalm 131, drei kurze Verse, die uns sehr viel zu sagen haben zum Thema Frieden und Gelassenheit und Ruhe. Ein Psalm Davids. Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen blicken nicht hochmütig. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Wir lernen in diesem Psalm zwei Dinge. Wir lernen Feinde des Friedens kennen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir lernen einen Weg zum Frieden kennen. Feinde des Friedens und den Weg zum Frieden. Vers 1 nochmal. Herr, mein Herz ist nicht stolz, meine Augen blicken nicht hochmütig, ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Hier nennt David indirekt drei Feinde des Friedens. Drei Feinde des Friedens. Es gibt vielleicht noch mehr, das ist hier gar nicht die Frage. Aber David sagt, hier sind drei der größten Unruheherde in unserem Leben. Und ich möchte an der Stelle nur als Klammer sagen, es ist mir durchaus bewusst, dass ganz viel Unruhe und Unfrieden in unserem Herzen ausgelöst werden kann durch irgendwelche äußerlichen Katastrophen. Und es ist mir auch klar, dass ganz viel Unfrieden auch mal auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist. Aber interessant ist, dass David hier sagt, das Grundproblem bei Unfrieden und Unruhe ist nicht irgendwas, was sich außerhalb unserer selbst abspielt, was einfach so passiert in der Welt, in unserem Leben, sondern dass er sagt, die Unruheherde sind in uns drin. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, ja, was mir Unruhe macht, das ist, wenn das passiert und jenes passiert und irgendwas los ist in meinem Leben. Aber David sagt, in uns stecken drei der größten Unruheherde, die es gibt. Wodurch wird innerer Frieden verhindert? Die Frage lässt sich vielleicht ein bisschen besser beantworten, wenn wir den Psalm 131 mal in sein Gegenteil verkehren. Ja, also wir dichten jetzt mal kurz ganz poetisch den Antipsalm. Okay? Den Antipsalm 131. Der würde so lauten. Liebes Ego, mein Herz ist stolz. Ich bin nur mit mir selbst beschäftigt. Und meine Augen sind hochmütig. Ich sehe auf andere Menschen herab. Ich jage Dinge nach, die mir zu hoch und zu schwierig sind. Die logische Folge ist, dass ich innerlich ruhelos bin. Das ist ganz natürlich. Wie ein hungriges Baby, das auf dem Schoß der Mutter Theater macht, wie ein hungriges Baby bin ich ruhelos durch meine Forderungen, Bedürfnisse und Sorgen. Ich setze meine Hoffnungen die ganze Zeit abwechselnd auf alles und jeden. Das ist der Antipsalm. Und mit diesem Antipsalm im Hinterkopf gucken wir uns jetzt drei Feinde des Friedens genauer an, die David hier nennt. Der erste Feind ist die stolze Selbstverwirklichung. Seht ihr, in diesem Psalm sagt der gelassene David sagt, mein Herz ist nicht stolz. Aber er sagt, wenn mein Herz stolz wäre, dann wäre die logische Konsequenz, dass ich unruhig und friedlos bin. In dem Moment, wo wir uns nur um uns selbst drehen, um uns, um unsere Bedürfnisse, und das ist letztlich Stolz übrigens. Stolz ist ein ständiges Drehen um sich selbst. Und wenn das der Fall ist, dann ist es die logische Konsequenz, dass unser Herz friedlos und unruhig wird. Wir haben ständig das Gefühl dann, dass wir zu kurz kommen. Und das Komische ist ja, je mehr wir uns mit uns selbst und unseren Bedürfnissen beschäftigen, desto friedloser und unruhiger werden wir. Weil wir eben ständig das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Und die Gedanken, die wir uns dann machen, die hören sich ungefähr so an. Ich will doch nur ein bisschen Respekt und Anerkennung. Ich will doch nur ein bisschen was zu sagen haben. Ich wünsche mir doch nur, dass der andere mich ein bisschen besser versteht. Ich wünsche mir doch nur ein bisschen mehr Verständnis meines Ehepartners. Ist das zu viel verlangt? Wenn ich ein bisschen gesünder wäre, wenn ich ein bisschen mehr verdienen würde, wenn ich einen besseren Job hätte, wenn ich ein bisschen erfolgreicher wäre, wenn ich mir die cooleren Klamotten kaufen könnte, wenn ich ein bisschen besser in der Schule wäre, dann wäre ich zufrieden. Ich will doch nur ein bisschen Erfolg. Als Handwerker, als Unternehmer, als Musiker, als Pastor, als Vater, als Mutter, als Angestellter. Nur ein bisschen Erfolg. Will Gott es nicht auch für mich? Gönnt er mir das nicht? Das sind die stolzen Gedanken, die wir haben. Und die scheinen uns so natürlich zu sein, oder? So normal. Wisst ihr, was David sagen würde? David würde sagen, wenn du so gefangen bist in der Verwirklichung deines Lebenstraums, wenn du so gefangen bist in der Verwirklichung deines Lebenstraums, wunderst du dich wirklich, dass du so unruhig bist? Ist es dann wirklich so verwunderlich? Wenn du dich ständig nur um dich selbst drehst und das Gefühl hast, du kommst zu kurz, wundert dich dann deine Rastlosigkeit? Das ist doch die logische Folge, wenn dein Herz stolz ist. David sagt, mein Herz ist nicht stolz. Zweiter Feind des Friedens. Hochmut anderen gegenüber. Ein großer Teil unseres inneren Unfriedens geht darauf zurück, dass wir das Gefühl haben, wir sind ständig gezwungen, uns mit anderen zu vergleichen. Machen wir alle. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Seht ihr, das Problem ist, Vergleichen führt immer zu Hochmut. Führt immer zu Hochmut. Versuche ich zu erklären, warum. Wenn wir uns vergleichen, passiert immer eins von zwei Dingen. Entweder wir vergleichen uns und fühlen uns dem anderen überlegen. Oder wir vergleichen uns und fühlen uns dem anderen unterlegen. Was anderes kann nicht passieren. Entweder wir fühlen uns überlegen oder wir fühlen uns unterlegen. Wenn wir uns überlegen fühlen, führt es zu Hochmut, indem wir auf den anderen herabblicken und das Gefühl haben, hey, wir sind besser, schöner, intelligenter und so weiter. Wir haben es besser im Griff, wir können es besser. Problem bei der Sache ist, ich muss mir dann ja auch ständig selber einreden und mir selber beweisen, dass ich tatsächlich besser bin als der andere. Und das ist anstrengend. Habt ihr euch mal einen Tag lang die ganze Zeit auf die Schulter geklopft? Irgendwann tut der Arm weh. Ja? Wer sich ständig und andauernd selbst beweisen muss, ich bin ja wirklich besser als der andere, ich kann es ja wirklich besser, ich bin ja wirklich schöner, ich bin ja wirklich toller. Das ist anstrengend und bewirkt Unruhe und Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit. Und jetzt nehmen wir das Gegenteil. Wenn ich mich vergleiche und fühle mich unterlegen, dann sind es auf einmal meine Minderwertigkeitskomplexe, die mein Gefühlsleben bestimmen. Und die Folge ist auch Ruhelosigkeit und Unfrieden. Weil ich das Gefühl habe, ich bin wertlos und ich kann nichts und die anderen sind alle besser. Und das führt auch zu Hochmut. Nicht zu überheblich arrogantem Hochmut, aber zu einem Hochmut, der den anderen anschaut und sagt, mir müsste es eigentlich im Vergleich zu dir ein bisschen besser gehen. Und die Gefühle, die daraus hervorgehen, sind Bitterkeit, Eifersucht, Neid, man behandelt den anderen nicht mehr mit Respekt und Liebe. Und die Folge ist Unfrieden und Ruhelosigkeit, auch in diesem hochmütigen Herzen. Vergleichen führt zu Hochmut und am Ende zu einer Seele, zu einem Herz, das ruhelos und rastlos ist. Dritter Feind des Friedens ist der Wunsch, alles im Griff zu haben. Wenn du Dinge kontrollieren willst, die du nicht kontrollieren kannst, das verursacht Stress. David sagt, ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich lasse die Finger weg. Wenn es mir zu hoch ist, ich lasse die Finger weg. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, ist nicht mein Ding. Ich muss nicht alles im Griff haben, sagt David. Die Wahrheit ist, die meisten Dinge in unserem Leben können wir nicht im Griff haben. Die meisten Dinge haben wir nicht im Griff. Die meisten Dinge können wir nicht kontrollieren. Wenn wir es doch versuchen, ist was die Folge? Unfrieden und Ruhelosigkeit. Ich gebe euch zwei Beispiele. Wenn ihr krampfhaft versuchen wollt, gesund zu bleiben und nicht zu sterben, was passiert? Ihr fangt an, nur noch Erbsen, Möhren und Salat zu essen. Ihr werdet besessen von Fitness. Ja? Und das ist ja nicht schlecht. Ja? Man kann ja irgendwie Weight Watchers machen, da muss man ständig Punkte zählen. Allein das wäre mir schon zu stressig. Aber das ist okay. Ja? Aber ich kann 6 Tage ins Fitnessstudio gehen und trotzdem am 7. Tag tot umfallen. Ich habe es nicht im Griff. Wenn ihr versucht, eure Gesundheit und euer Leben so zu kontrollieren, dass ihr immer auf dem High Level, immer gesund, ja, und bloß nicht sterbt, das verursacht Stress und Unfrieden. Ihr werdet entweder eine ganz große Liebe zu Ärzten entwickeln oder ein ganz großes Misstrauen Ärzten gegenüber, eins von beiden. Ja? Und ihr kennt sicher auch so Leute, bei denen ist so jeder kleine Kopfschmerz ist eine potenzielle Todesursache. Ja? Ich überzeichne, aber das ist das, was passiert. Wenn wir versuchen, was zu kontrollieren, was wir nicht kontrollieren können. Anderes Beispiel. Was passiert, wenn ihr absolut sicher gehen wollt, dass andere Menschen euch mögen? Das ist der absolute Wahnsinn. Wer das wirklich versucht, und meine Theorie ist, wir alle versuchen das viel zu oft, sicherzustellen, dass die anderen uns mögen und uns toll finden. Was passiert? Du musst dir ständig überlegen, wie denkt er jetzt über mich? Kommt es gut an, was ich sage? Wie muss ich mich verhalten? Findet er mich toll? Findet er mich nicht toll? Wie stressiger soll es noch werden? Ständig diese Gedanken. Mag er mich? Wie komme ich an? Findet er das gut? Wahnsinn! Wenn wir versuchen, was zu kontrollieren, was wir nicht kontrollieren können. Ich kann nicht kontrollieren, dass jeder sagt, hey, der Philipp, das ist der Tollste überhaupt. Es geht nicht, ich habe es nicht im Griff. Aber wenn ich es im Griff haben will, werde ich zu einer Marionette anderer Menschen. Voller Unruhe und voller Unfrieden. Drei Feinde des Friedens. Und meine Frage ist, welche dieser Feinde sind operativ am Werk in deinem Leben? Mal kurz nachdenken. Welchen Feinden bist du schon begegnet? Welche kennst du? Und wenn wir sie identifiziert haben, die Feinde des Friedens, dann können wir uns jetzt durchaus die Frage stellen, okay, wie schaffe ich jetzt den Weg zum Frieden? Wie komme ich dahin? Wie komme ich zu mehr Gelassenheit? Was ist die Antwort? Der Weg zum Frieden, das ist das Zweite, was wir lernen in diesem Psalm. David sagt in Vers 2, ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Seht ihr, David hatte dieselben Probleme wie wir. David kannte dieselbe Rastlosigkeit wie wir. Und David hat nicht gesagt, hey, ich schmeiß mir zwei Schlaftabletten ein, ich fahre mal ausgiebig in Urlaub und dann ist die Sache klar. Und David hat sich auch nicht aus dem Leben zurückgezogen. David war König. David war an der Front. David war Heerführer. David hatte Verantwortung. Und trotzdem sagt er, ich habe es geschafft, ich habe es gelernt, ruhig und gelassen zu werden. Meine Seele, ruhig und still. Wie geht das? Habe ich mich gefragt. Wie geht das? Das will ich auch. Das will ich auch. Wie geht das? Indem du die Feinde des Friedens bekämpfst, indem du die Feinde des Friedens, die so viel Lärm machen in dir, indem du ihnen den Stecker ziehst. Stecker ziehen. Und es geht so, dass du sie austauschst. So ein bisschen wie beim Fußball. Ja? Schlecht gespielt, wirst ausgewechselt. Feind des Friedens ist nicht erwünscht, wird ausgewechselt. Wodurch? Drei Auswechslungen. David kannte die schon im Alten Testament. Und für uns sind sie noch klarer zu erkennen, weil wir die neutestamentliche Perspektive haben. Weil wir Jesus kennen, den David noch nicht so klar gesehen hat. Drei Auswechslungen. Auswechslung Nummer eins, Jesus statt Ego. Okay, wir wechseln das Ego aus und wir wechseln Jesus ein. Unser stolzes Ego sagt, ich bin der wichtigste Mensch auf der Welt. Sagt unser Ego. Wir sagen es nur nicht so laut, weil wir wissen, dass die anderen das blöd finden, wenn wir das sagen. Weil die nämlich genau dasselbe denken. Ich bin der wichtigste Mensch auf der Welt. Aber das ist die Art von Stolz, die wir in uns tragen. Okay? Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Woran erkennt man das? Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwelche alten Fotos anguckt von eurer alten Klasse, ihr sucht sofort euch auf dem Foto. Ja? Weil uns die anderen nicht interessieren. Wir müssen ja gucken, ob der wichtigste Mensch dieser Welt auch auf dem Foto drauf ist. Das ist der Stolz, den wir in uns tragen. Okay? Nur, dass wir uns nichts vormachen. Und die Bibel sagt uns, Freunde, nicht ihr seid euer ganzer Stolz, sondern Jesus ist euer ganzer Stolz. Und das, was er für euch getan hat, das ist euer Stolz. Jesus statt Ego. Und die Frage ist, worauf bist du stolz? Bist du mehr stolz auf dich? Oder bist du stolz auf Jesus und auf das, was er für dich getan hat? Seht ihr, es gibt eine ganz selbstzentrierte Frage und die lautet, was brauche ich noch unbedingt, damit es mir ein bisschen besser geht? Das ist die stolze Selbstverwirklichungsfrage. Was brauche ich noch, damit es mir ein bisschen besser geht? Und diese Frage, die muss zu Unfrieden und Unruhe führen. Und die Alternativfrage ist, welche Verheißungen gibt mir Jesus in seinem Wort? Und wenn wir die Frage beantworten, und eigentlich müssten wir jetzt ein Bibelstudium machen, eine Bibel von vorne nach hinten gucken, was uns Gott alles in Jesus verspricht. Wenn wir die Frage beantworten, dann führt sie zu Ruhe und Gelassenheit. Das Gefühl, ständig zu kurz zu kommen und mich selbst verwirklichen zu müssen, diese Jagd nach den Glücksmomenten, das ist wie ein Haschen nach Wind und bewirkt nur Stress und Unruhe. Aber wenn wir neu lernen und neu erkennen, dass wir in Jesus viel, 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 viel mehr haben, als wir als Sünder je verdient haben, dann macht uns das ruhig und gelassen. Jesus statt Ego. Wir kriegen nicht das von Gott, was wir verdient haben in Jesus. Steht da? Wir kriegen nicht das, was wir verdient haben. Wir kriegen viel, viel mehr. Viel, viel mehr Gutes. Gott hat es uns versprochen. Zweite Auswechslung. Evangelium statt Hochmut. Das Evangelium ist die Kernbotschaft der Bibel. Und das Evangelium vermittelt uns zwei Wahrheiten. Erste Wahrheit: Du bist Sünder, du hast Gott nichts vorzuweisen und du wirst seinen Maßstäben nie gerecht. Bam, Ende. Nicht ganz Ende. Es gibt eine zweite Wahrheit. Und die lautet: Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Er ist dir so unfassbar gnädig, dass er seinen Sohn hergegeben hat, der am Kreuz die Strafe für deine Sünde trägt. Das ist die zweite Wahrheit. Und wer diese zwei Wahrheiten tief in seinem Herzen erkannt hat, der legt Hochmut ab. Der legt Hochmut ab, definitiv. Warum? Wenn ich erstens erkannt habe, dass ich sündiger bin, als ich es eigentlich begreifen kann. Wenn ich das erkannt habe, habe ich keinen Grund mehr, hochmütig von oben herab auf jemanden zu blicken. Weil ich ganz genau weiß, ich bin nicht besser als der. Aus Gottes Perspektive nicht. Und dann muss ich mir auch nicht ständig beweisen, dass ich besser bin, weil ich weiß, ich bin es nicht. Und das gibt mir Ruhe und Frieden. Keine überhebliche Arroganz mehr. Und wenn ich die zweite Seite des Evangeliums verstanden habe, dass ich in Jesus geliebter bin, als ich es mir überhaupt vorstellen kann, dann hören auch die Minderwertigkeitskomplexe auf und der Neid und die Eifersucht, weil ich weiß, Gott gibt mir meinen Wert. Ich bin nicht wertlos. Auch wenn die andere Person vielleicht irgendwas ein bisschen besser kann als ich. Wir sind vor Gott gleich wertvoll. Für mich hat Gott seinen Sohn genauso gegeben wie für die andere Person. Und es verhindert diese Spirale dieses verbitterten Hochmuts, der sagt, eigentlich müsste es mir im Vergleich zu dir auch besser gehen. Es befreit uns, auch Leute zu lieben, die was besser können wie wir. Und es fällt uns manchmal so schwer, jemanden mit Respekt zu begegnen, wo wir sagen, an der Stelle hat er mir einiges voraus. Wer das Evangelium verstanden hat, wird weder arrogant, noch wird er voller Selbstzweifel sein, weil er Ruhe findet in diesem Evangelium. Und deswegen Evangelium statt Hochmut. Dritte Auswechslung, Vertrauen statt Kontrolle. Sobald du aufhörst, das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen, sobald du damit aufhörst, wird sich mehr Frieden und Gelassenheit einstellen in deinem Leben. Was Gott uns zuspricht ist, dass er sagt, Leute, ihr habt es sowieso nicht im Griff. Vergesst es doch endlich mal. Hört auf, euch an irgendwelche Hirngespinste zu klammern. Ihr habt die meisten Dinge in dieser Welt nicht im Griff. Aber wisst ihr was? Ich habe die Kontrolle. Ich habe es im Griff. Und ich bin aktiv in eurem Leben, auch wenn ihr es nicht immer merkt. Aber ich habe einen Plan für euch und ich bringe euch ans Ziel. Und ich habe nur gute Gedanken über euch. Durch manchen Schmerz und manches Leid hindurch, durch manche schwierigen Umstände hindurch. Ich habe die Kontrolle, Freunde. Vertraut mir doch. Seht ihr, wir werden in diesem Leben immer Stürme haben. Es gibt auf dieser Welt kein Leben ohne Stürme. Aber das Paradoxe ist, solange wir das Gefühl haben, wir müssen diesen Stürmen allein Herr werden und wir müssen diese Stürme bändigen und kontrollieren, solange das der Fall ist, wird die Unruhe und der Unfrieden in uns nur noch immer und immer und immer, immer größer. Und Gott sagt, Vertrauen, nicht krampfhaft kontrollieren. Weder eure Gesundheit, noch eure berufliche Zukunft, noch euer Ansehen bei anderen, noch das, was andere über euch denken. David sagt, ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Ich vertraue lieber auf den, dem nichts zu groß und zu wunderbar ist. Vertrauen statt Kontrolle. Und dann benutzt David dieses großartige Bild. Dieses großartige Bild des Säuglings. Jetzt muss ich gestehen, ich habe persönlich wenig Erfahrung beim Stillen von Babys. Offensichtlich. Okay? Aber was ich darüber weiß, hilft mir schon, um zu verstehen, was David hier sagen will. Und die Mütter unter euch, die gestillt haben oder gerade stillen, die werden das vielleicht noch tiefer nachvollziehen können. Aber mir reicht es schon. Großartiges Bild. Was David sagt, die unruhige Seele in mir ist wie ein Kind, das Hunger hat, das schreit, das Theater macht, das jeden nervt, das mit der Welt unzufrieden ist. Nur am Rumschreien wegen diesem Hunger, alles ist schlecht, unzufrieden, Riesengezeter. Das ist ein Spiegelbild, sagt David, von dem, was in uns so oft abgeht. Ja? Das erklärt euch auch, warum ihr manchmal von euch selbst so genervt seid. Ihr seid von euch selbst genauso genervt, wie wenn ihr 10 Minuten einem brüllenden, hungrigen Säugling zuhören müsst. Ja? Das nervt irgendwann. Aber David sagt, genauso geht es in uns selber ab. Und dann sagt er, hier ist die Veränderung. Meine Seele in mir ist ruhig und still. Das ist dann dieses Bild des Säuglings, das im Schoß der Mutter liegt, frisch gestillt, kein Hunger mehr, keine Unzufriedenheit mehr, total relaxed, gelassen, friedlich, mit der Welt im Reinen. Und David sagt, so ist meine Seele in mir. So ist meine Seele in mir. Und ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Bild und in mir kam diese Riesensehnsucht, wo ich gesagt habe, das möchte ich auch. Ich möchte, dass mein Herz, dass meine Seele so ist wie ein frisch gestillter Säugling. Ich möchte weniger in unserer Küche auf- und ablaufen. Ich möchte nicht irgendwann in 20 Jahren in dem Holzboden so eine Rille sehen, so eine Ausbeutung, weil ich immer ja, so ein dauerhaftes Zeugnis meiner Unruhe, Gott will das nicht für mein Leben. Gott möchte Frieden und Gelassenheit und Vertrauen. Und deswegen möchte ich mehr Jesus in meinem Leben. Ich möchte weniger Ego in meinem Leben. Ich möchte mehr Evangelium und nicht diesen bescheuerten Hochmut, der sich ständig vergleichen muss mit anderen. Und ich möchte mehr Vertrauen. Gelassener sein. Wie ein gestilltes Baby im Schoß seiner Mutter. Und am Ende des Psalms in Vers 3 sagt David, Israel, hoffe auf den Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Und diese Hoffnung ist für David letztlich der Grund dafür, warum er sagen kann, es gibt überhaupt eine Chance auf Gelassenheit und Frieden. Weil er genau weiß, wenn wir versuchen, das selber zu produzieren, wir schaffen bestenfalls einen ganz kurzfristigen Erfolg. Mehr ist nicht drin. Dauerhafter Frieden, nicht ohne diese Hoffnung auf den Herrn. Und das wusste David schon im Alten Testament, erstaunlicherweise, obwohl er diese Perspektive auf Jesus, die wir haben, noch nicht hatte. Das Vertrauen auf den Herrn, auf den Herrn, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und das bringt uns direkt jetzt am Ende dieser Predigt hin zu diesem Tisch, den sogenannten Tisch des Herrn, wo wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, wo wir uns annähern an dieses Kreuz, den Ort, an dem Jesus den absoluten Frieden geschaffen hat zwischen uns und dem Vater. Der Ort, an dem Gott bewiesen hat, dass all seine Versprechen, die er uns gegeben hat in seinem Wort, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, dass die wahr sind. Er verbürgt sich dafür am Kreuz. Paulus drückt es so aus in Römer 8, Vers 32. Kriegen wir das hier gerade nochmal? Genau. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Seht ihr, was Paulus hier sagt, ist genau dasselbe, was David sagt im Psalm 131. Wir müssen nicht ständig versuchen, alles im Griff zu haben. Wir müssen nicht ständig das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Wir müssen nicht ständig den Feinden des Friedens in unserem Leben Raum geben. Warum? Weil Gott uns in Jesus alles gibt, was wirklich Wert hat. Gott gibt uns in Jesus nicht alles, was wir uns so erträumen und erdenken könnten. Das wäre ein furchtbarer Gott, wenn er das täte. Aber er gibt uns in Jesus alles, was wertvoll ist und was dauerhaft Bestand hat und was wirklich zählt. Und das müssen wir immer wieder erkennen. Das ist die große Herausforderung. Deshalb wiederholt sich auch in Gottesdiensten das Wichtige immer wieder. Deswegen feiern wir immer wieder Abendmahl. Weil wir immer wieder neu erkennen müssen, an diesem Kreuz verbürgt sich Gott dafür, dass er uns wirklich alles gibt, was dauerhaft und beständig Wert hat. Und es gibt Gelassenheit und gibt Frieden. Und deswegen kommen wir immer wieder zum Kreuz. Und bevor wir das jetzt wirklich tun, uns diesem Kreuz annähern, möchte ich euch ein paar tiefgehende Fragen stellen. Vielleicht sind es zu viele Fragen, um sie alle durchzugehen in den nächsten Augenblicken. Aber es soll euch in eine Richtung lenken, gedanklich. Folgende Fragen. Wo lade ich die Feinde des Friedens ein, in meinem Leben ihr Unwesen zu treiben? Wo will ich mich durch bestimmte Errungenschaften selbst verwirklichen? Wo sage ich, wenn nur das oder das passieren würde, dann wäre ich wirklich glücklich? Wo vergleiche ich mich mit anderen, nur um mir zu beweisen, dass ich besser bin? Wo vergleiche ich mich und fühle mich dadurch wertlos? Wo will ich krampfhaft das Unkontrollierbare in den Griff kriegen? Wir werden gleich als Einleitung zum Abendmahl ein Lied singen. Bevor wir das singen, wird das Musikteam uns ein paar Augenblicke, was einfach nur spielen, was uns helfen soll, uns nochmal zu fokussieren auf diese Fragen. Versucht, Antworten zu finden für euch auf diese Fragen. Und dann lade ich dich ein, bring sie zum Kreuz. Wenn wir dann das Abendmahl feiern, bring sie zum Kreuz. Bring deine Antworten zum Kreuz und dann setz deine Hoffnung ganz neu auf den Sohn Gottes, der an diesem Kreuz für dich gestorben ist. Nicht nur, damit du wieder Frieden mit Gott hast, sondern auch deshalb, dass es endlich wieder eine Grundlage gibt, auch in diesem Leben friedlich und gelassen und ruhig leben zu können. Weil wir wissen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, wird Gott mir in diesem Jesus alles geben, was ich wirklich brauche. Und ich muss nicht dem Wind hinterherrennen. Ich muss nicht das Unkontrollierbare kontrollieren. Ich muss mich nicht vergleichen und ich muss mich nicht ständig um mich selber drehen. Und ich muss nicht ständig das Gefühl haben, in diesem Leben komme ich zu kurz. Leute, das ist ein totaler Irrweg. Wir kommen da nie an ein Ziel. Aber zu sagen, in Jesus schenkt Gott mir Alles, was wirklich wertvoll ist, das ist die Wahrheit, die uns am Ende wirklich Frieden gibt. Und wer sagt, dieser Jesus ist meine Hoffnung? Das ist meine Hoffnung. Den lade ich ein, dass gleich, wenn Brot und Wein durch die Reihen gehen, dass du fröhlich nimmst, dass du dankbar nimmst, dass du denkst an Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, der gelitten hat für dich. Und vielleicht kommst du heute in besonderer Art und Weise mit dieser Bitte, dass du sagst, Vater, ich sehne mich so sehr nach diesem Frieden. Und ich bitte dich um mehr Jesus in meinem Leben. Ich bitte dich um mehr Evangelium in meinem Leben. Ich bitte dich um mehr Vertrauen in meinem Leben. Einen anderen Weg gibt es nicht zu Gelassenheit und Frieden. Und wenn du sagst, ich kann das noch nicht so sagen, Jesus ist meine Hoffnung, ich bin da noch nicht. Ist total gut. Klingt dich nicht aus gedanklich. Klingt dich nicht gedanklich aus. Vielleicht willst du die Gebete beten, die wir im Programmheft abgedruckt haben. Vielleicht ist heute der erste Tag seit langem, wo du sagst, ich rede mit Gott. Ich bringe ihm das, was in meinem Herzen ist. Dann bete diese Gebete. Wir singen jetzt gleich das Lied vor deinem Kreuz. Und vorher nehmt euch ein paar Augenblicke Zeit, untermalt von Musik, für diese Fragen ganz offen, ganz ehrlich. Und dann bringt die Antworten ans Kreuz.